Ja, danke, Doris. Guten Morgen, mein Dank. Trittst im Morgenrot daher. Hätte jemand schon mal probiert. Um 23.58 Uhr auf dem Ersten Schweizer die Instrumentalversion unserer Nationalhymne zu hören. Also eben, ich mache das fast jeden Tag, gerade gestern nicht, weil da bin ich ein bisschen früher schlafen gegangen, damit ich heute topfit vor euch stehe. Liebe Brüder und Schwestern, es ist ja so, es gibt eine ganze Menge Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich meine, ganze Bücher wurden darüber geschrieben. Männer sind anders, Frauen auch, heißt eines. Oder warum Frauen nicht einparken und Männer nicht zuhören können. Ein besonders auffälliger Unterschied ist, dass man Männern nachsagt, dass sie mit Bedienungsanleitungen nicht viel am Hut haben. Ich meine, ein echter Mann braucht das nicht. Egal ob Fernseher, Sattelreceiver, Schlafzimmerschrank oder Kreissäge, das geht alles mit Probieren. Aber ganz ehrlich, es ist, bei vielen Dingen ist es durchaus sinnvoll, wenn man sich ein wenig mit der Bedienungsanleitung beschäftigt, denn dann weiß man, was einen erwartet und man entdeckt Funktionen, die einem sonst vielleicht verborgen geblieben wären. Ich kann da Geschichten aus meinem Leben erzählen, aber das ist nicht das Thema. Also, wie sich der Erfinder des Produktes die Benutzung gedacht hat. Also, denke, alles in allem kann man sagen, es ist von Nutzen, es lohnt sich, vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung anzuschauen und nicht umzudrehen, in Betrieb nehmen, meinen, es sei gut, dann ist kaputt und dann schaut man in der Betriebsanleitung, wie das mit den Störungsmeldungen ausschaut. Aber auch für die Psalmen gibt es eine Bedienungsanleitung. Eine Anweisung, was passiert, wenn man das tut, was darin steht und was passiert, wenn man das nicht tut. Und diese Bedienungsanleitung zu den Psalmen, das ist der Psalm 1. Bei den Psalmen ist vielleicht im Unterschied zu anderen Büchern der Bibel zu bemerken, dass das, was wir in den Psalmen lesen, das sind keine dogmatischen, theologischen Abhandlungen zu irgendwelchen, ja, eben theologischen Themen, sondern die Psalmen umfassen, wie wir wissen, ein breites Spektrum. Da gibt es poetische Texte, da gibt es Gedichte, da gibt es Gebete, flehendes Bitten zu Gott und eine vertrauensvolle Hinwendung zu Gott. Aber all diese Psalmen, die stammen einfach mitten aus dem Leben. Die Psalmen garantieren uns kein angenehmes Leben. Es ist ein Missverständnis oder ein zu wörtliches Verständnis, wenn man aus der Sprache einiger Psalmen ableitet, dass Gott seine Gläubigen ein glückliches und sorgenfreies Leben verspricht. Und es gibt Psalmen, die tönen etwa so. Aber wir wissen, gerade David, der ja die meisten der Psalmen geschrieben hat, der beschreibt Gottes Segnungen absolut überschwänglich. Aber der führte doch ein Leben voller Schicksalsschläge, Enttäuschungen. Aber dennoch preist er Gott und dankt ihm immer wieder begeistert. Selbst in den Klageliedern. Zwei Wege zur Wahl, so der Titel der heutigen Predigt. Ich habe zwei gute Nachrichten für Sie. Die erste gute Nachricht. Wenn Sie zu jenen gehören, die bereits den Weg mit Jesus Christus als Ihrem Herrn und Heiland gehen, dann dürfen Sie sich auf diese Predigt freuen. Sie dürfen sich zurücklehnen und bei jedem Vers sagen, ja, Amen. Aber ich habe noch eine zweite gute Nachricht. Wenn Sie zu jenen gehören, die diesen Weg noch nicht gewählt haben, dann dürfen Sie sich auch auf die Predigt freuen. Die Predigt wird Ihnen aufzeigen, dass es nur zwei Wege gibt. Der eine führt über Jesus, der am Kreuz unsere Sünden auf sich geladen und dafür mit dem Tod gebüßt hat. Dieser Weg führt zu Gott, dem Vater, also in die Ewigkeit. Der andere Weg aber, der führt in die Dunkelheit, der führt ins Verderben. Jesus hat uns den Zugang zum Himmel geöffnet. Es führt kein Weg an Jesus vorbei. Es gibt keine Schleichwege, es gibt keine Umwege, keine Abkürzungen, keine Geheimgänge. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Ziel und das ist Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Jetzt aber zurück zur Bedienungsanleitung, zum Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Also das ist ja ein wohlbekannter Psalm, der sehr klare Worte findet. Nicht? Wir werden sehen, es gibt keine Mitteltöne, es gibt nur zwei Wege. Techniker würde sagen, eine digitale Entscheidung, 0 oder 1. Also dieser Psalm ist ja auch bekannt unter dem Titel Wohl dem, der nicht wandelt. Da gibt es ja auch ein schönes Lied darüber in unserem früheren gelben Liederbuch. Oder Überschrift, je nach Übersetzung, glücklich der Mann oder der wahrhaft glückliche Mensch. Das ist schön, Mensch, geschlechtsneutral, glücklicher Mann. Also, der Psalm, der wirft die Frage auf, was macht einen Menschen glücklich? Wirft die Frage auf, wie gelingt das Leben eines Menschen? Und so populär diese Fragestellungen sind, so unpopulär ist die Antwort im Psalm. Dieser Psalm, der setzt einen gewaltigen Kontrast zu dem, was die ganze Welt uns vermitteln will, was uns glücklich machen soll. Konsum, Egoismus, also schau zuerst zu dir, nicht wahr? Dann geht's dir gut. Ihr kennt vielleicht den Spruch, wenn jeder auf sich schaut, dann ist für jeden geschaut. Aber das ist eben nicht so. Und dann halt eben Freiheit ohne irgendwelche Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Das will uns die Welt vermitteln. Und wenn ich die Presse lese, also ich wollte schon was darüber erzählen, was da in der letzten Woche alles in der AZ gestanden hat, aber ich lasse das einmal sein. Es ist zum Verzweifeln. Aber der Psalmist, der definiert einen völlig anderen Weg. Einen völlig anderen Weg, der den Menschen zum Glück verhelfen soll. Glücklich zu preisen ist, der Psalm beginnt im Vers 1 mit einer Warnung. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht, geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Also so sollen wir nicht sein. Dann können wir uns glücklich schätzen. Also das klingt ja jetzt ziemlich separatistisch. Habe nichts mehr mit Menschen zu tun, die nicht zur Gemeinde gehören. Halte dich fern von jedem bösen Einfluss in dieser Welt. Also wenn wir das wörtlich nehmen wollten, wenn wir uns abgrenzen von Nichtchristen, dann könnten wir diesen Laden hier bald zumachen. Dann haben wir einen geschlossenen Kuschelclub, nicht wahr? Wir unter uns. Aber der wird bald einmal eines natürlichen Todes sterben. Wir Christen gehören in die Welt. Wir brauchen Kontakte zu anderen Menschen. Wir müssen die Welt kennen und verstehen. Wie sonst sollen wir auf ihre Probleme eingehen? Wie sonst sollten wir sie einladen? Wem sonst als den anderen sollten wir von Jesus erzählen? Aber was meint dieser Vers jetzt aber eben ganz genau? Wenn wir genau hinschauen, dann lesen wir, wir sollen uns nicht verführen lassen und dem Beispiel gewissenloser Sünder nicht folgen. Und das ist etwas ganz anderes, als sich unter Nichtchristen zu bewegen. Wir gehören in diese Welt, wir gehören zu diesen Menschen. Und Jesus Christus hat das ja klar gemacht, indem er gerade mit jenen Menschen Umgang hatte. Wir müssen wissen, was in der Welt so läuft, aber wir dürfen uns das nicht zum Vorbild nehmen. Wenn ich mir ansehe, was heute alles angeblich normal ist, Scheidung, freie Sexualität, Alkoholkonsum, illegales Kopieren von Musik und Filmen, Steuerhinterziehung, also ja, ich kann ja da noch viel Appetit, weniger appetitliche Sachen aufzählen. Ich könnte da ewig weitermachen. Aber unsere Gesellschaft gaukelt uns vor, dass wir diese Dinge ruhig machen können. Dass es normal ist, nicht ehrlich zu sein beim Finanzamt, mit den Freunden zusammenziehen, bei Konflikten die Scheidung einzureichen, da ist doch nichts dabei. Doch, da ist was dabei. Es ist nämlich gegen Gottes Willen. Und dieser Psalm, der warnt uns davor. Er sagt ganz deutlich, nehmt euch die Welt nicht zum Vorbild für euer Verhalten. Lasst euch nicht beeinflussen von den Gottlosen. Die Gemeinde wird ja gerne mal mit einem Schiff verglichen. In diesem Bild ist die Welt dann das Meer. Und ein Schiff, das gehört aufs Wasser. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ein Schiff, das auf Land liegt, das hat sein Ziel verfehlt. Es gehört aufs Wasser. Aber wehe, wenn das Wasser in das Schiff kommt, das wäre der Anfang vom Ende. So ist es auch mit der Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich in der Welt nicht auskennt, die hat das Ziel verfehlt. Aber eine Gemeinde, die sich die Sitten der Welt zu eigen macht, die wird untergehen. Also, nichts, also da geht gar nichts. Also, nichts wie raus in die Welt, Kontakt zu Menschen suchen, aber eben mit welchen Werten und mit welchen Normen. Und hier macht der Psalm einen Vorschlag. Der zweite Punkt, mein zweiter Punkt, Lust am Gesetz. Der schlechten Möglichkeit, sich an der Gottlosigkeit zu orientieren, stellt der Psalmist folgende Möglichkeit gegenüber. Ich lese den ersten Teil von Vers 2 noch einmal. Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn. Was heißt das? Im Gegensatz zu Vers 1 bezieht der Gerechte seine Weisheit und die Wegleitung aus dem Gesetz des Herrn. Er hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Gott ist der vollkommene Vater. Deshalb sind auch seine Gebote und Verbote vollkommen gut zu uns, für uns. Sie helfen uns, unser Leben auf die Reihe zu bekommen, gelingende Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu leben und mit Gott ins Reine zu kommen. Denn nur dann, wenn ich verstehe, dass Gottes Gesetz gut für mich ist, dann kann ich mich daran freuen. Vers 2 geht aber noch weiter. Erleuchtet noch einen weiteren Aspekt. Ich lese den zweiten Teil von Vers 2 noch einmal. Und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also, sagt der Psalm, wenn ich Freude am Gesetz haben will, dann setzt das voraus, dass ich das Wort Gottes kenne. Aber die Latte wird in diesem Text doch ziemlich hoch gehängt. Das Gesetz Tag und Nacht lesen und darüber nachdenken. Also wow, hey, ich weiß nicht, ich muss hier und da auch schlafen. Aber es geht ja um die Grundhaltung. Es ist dem glücklich zu preisenden Menschen grundsätzlich wert und lieb und wichtig, die Bibel zu studieren. Natürlich wird so ein Mensch auch seiner Arbeit nachgehen, essen und schlafen. Aber es ist mit einem Begriff unserer Zeit formuliert, oder er ist mit einem quasi beständig online mit Gott. Das Wort, das im Psalm 1 mit Lesen, also in der NGÜ-Übersetzung, mit Lesen übersetzt ist, bedeutet im Originaltext eigentlich Murmeln. Murmeln. Also man soll das Wort Gottes den ganzen Tag vor sich her sagen. Aber ich denke, es geht heute ja nicht darum, das Wort Gottes den ganzen Tag zu murmeln. Aber kennen, das Wort Gottes kennen, das wäre schon ein großer Vorteil. Aber um das Wort Gottes zu kennen, muss man es lesen, sich damit beschäftigen. Und ich stelle einmal die provokante Frage, wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Muss ich von Minuten reden? Oder sind es Stunden? Also im Monat oder in der Woche oder am Tag? Also ich weiß, das ist ein heikles Thema. Mit der berühmten stillen Zeit kann man so herrlich ein schlechtes Gewissen provozieren. Aber das will ich nicht. Wichtig ist einfach, nur wenn ich lese, da kann ich überhaupt etwas ansprechen. Kennt ihr das? Wenn ihr in der Bibel etwas lest und es lässt euch nicht los, weil es euch anspricht oder stört oder verärgert. Nicht? Das kann schon sein. Es ist strange, nicht? Was Jesus da jetzt gerade sagt. Mir geht das öfter so. Spricht mich was an, es irritiert mich etwas und das ist ein bisschen mein Privileg, das ist dann oft der Ausgangspunkt einer Predigt. Ich merke, hier arbeitet Gott an mir und das ist eine tolle Sache. So entstehen eben die meisten Predigten. Um das Ergebnis zu dokumentieren, bemüht der Psalmist hier ein tolles Bild. Ich lese den Vers 3 nochmal. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Hey, das ist doch etwas. Da entsteht ein Bild, da entsteht ein Bild vor dem inneren Auge. Ein prachtvoller Baum, toll gewachsen, schattenspendend, an einem gurgelnden Bach, starke Äste, ein dichtes Blätterdach. Also ich denke, mit so einem Baum wird man gerne verglichen. Denn das bedeutet ja, wenn wir uns an Gottes Wort halten, werden wir genauso sein. Groß, stark, gesund, schön anzusehen. Und zusammen mit dem Ende des Verses klingt das ja ganz toll. Ich habe das schon angedeutet, oder? Es gibt so Verse, die uns suggerieren, also wenn wir das tun, dann ist alles okay. Aber eben, am Schluss heißt es, glaube an Jesus und alles gut, nicht? Alles ist gut und alles gelingt. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass das gar ein wenig schwarz-weiß ist. Ohne Grau und ohne Farbtöne dazwischen. Da sind nur zwei gegensätzliche Wege für unser Leben gezeichnet und sonst nichts. Und man wird noch einmal fragen müssen, ob sich das Leben wirklich nur auf diese zwei Alternativen reduzieren lässt. Wir wollen nicht vergessen, dass wir hier den ersten Psalm lesen. Der ist wie eine Überschrift über alle anderen Psalmen. Und er will einfach klar und unmissverständlich aufzeigen, schau, bei aller Vielschichtigkeit des Lebens, die gibt es natürlich, oder? Läuft es letztlich nur auf zwei Möglichkeiten hinaus. Ob ich mein Leben auf Gott ausrichte und auf seine Weisungen baue oder eben nicht. Es gibt realistischerweise keine Grautöne. Die weiteren Psalmen und erst recht die ganze Bibel, die differenzieren schon, nicht? Sie zeigen, dass nicht immer alles nach einem Schwarz-Weiß-Schema abläuft im Leben. Es geht einfach, was ist schlussendlich das Resultat? Mancher Baum trägt Narben. Zum Beispiel von abgeschlagenen Ästen. Oder er ist krumm, anstelle von gerade gewachsen. In manchen Leben, auch in meinem, gerät nicht alles einfach nur gut, trotz allem Gottvertrauen. An diesem Punkt kommt ein Aspekt ins Spiel, den der erste Psalm nicht erwähnt, aber vermutlich voraussetzt. Ich meine, Jesus war ja noch nicht in der Welt. Wenn ich durch Jesus Christus mit Gott verbunden bin, dann darf ich die Dinge, die misslungen sind, vor ihm bringen. Ich darf ihn um Vergebung bitten und darf damit rechnen, dass mir die Vergebung zugesprochen wird. Wenn so durch diese Vergebung das Negative gestrichen und ausgelöscht wird, dann bleibt das Positive. Dann bleibt die Frucht übrig. Wenn ich am Lebenswasser aus Gott gepflanzt bin, kann ich aufblühen und Frucht bringen und sogar wieder neue Zweige treiben, dort, wo alte amputiert worden sind. Liebe Geschwister, ein Baum wird, wie es im Psalm formuliert ist, gepflanzt. Also, der ist nicht wahnsinnig beweglich. Man kann ihn verpflanzen, aber je älter er ist, desto schwieriger wird das. Nun, Gott sei Dank sind wir Menschen nicht ganz so standortgebunden wie Bäume. Wir können uns bewegen und manchmal führen uns die Umstände oder sogar unser eigener Wille dazu, dass wir uns woanders hintreiben lassen oder ganz bewusst andere Wege gehen, abseits von Wasserbächen. Der Psalm 1 regt uns an, zuerst einmal zu überlegen, wo und bei wem hole ich mir eigentlich Rat, wenn es um die grundsätzlichen oder wenn es auch um die ganz praktischen Dinge des Lebens geht. Wer ist mir ein Vorbild? Wem laufe ich gewissermaßen nach? Wo habe ich meinen Standpunkt? Wo ist mein Wurzelgrund, auf dem ich stehe und aus dem heraus ich meine Entscheidungen treffe? Wo lasse ich mich nieder? Wo niste ich mich ein? Wo ist meine geistige Heimat? Welche Gedanken und Meinungen prägen wir? Nicht wahr? Im wirtschaftlichen Kontext reden wir immer von Standortvorteilen. Nicht? Wir kennen das, die ABB, die hat einen, also ABB, BBC und so weiter, hat einen Standortvorteil in Bade. Die Siemens behauptet, sie hat einen Standortvorteil in Zürich und andere Firmen behaupten, einen Standortvorteil in Winterthur zu haben. Die chemische Industrie hat einen Standortvorteil in Basel und so weiter. Mir geht es nur um den Begriff Standortvorteil. Und hier ist es die Frage, wenn es unser Leben betrifft, wenn es um unser Glück und wenn es um unser Heil geht, dann gibt es nämlich auch einen Standortvorteil. Und dieser Standortvorteil, das ist der am Wasser. Ohne Bild gesagt, dieser Standortvorteil, das ist Gott und seine Weisungen. Die Frage stellt sich, sind wir in unserer Beziehung mit Gott so eifrig um diesen Standortvorteil bemüht? Und sind wir am Wasser des Lebens gepflanzt? Ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, diesen bevorzugten Platz einzunehmen. Und zum Abschluss gibt uns, also nicht von meiner Predigt, sondern von dem Psalm, gibt uns der Psalmist noch eine Warnung mit auf den Weg. Hat er uns eben gezeigt, wie toll das ist, sich an Gott und seine Worte zu halten, dann zeigt er in Vers 4 die Gegenseite. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Also der Psalm 1 spricht hier eine ganz klare Warnung aus. Wie Spreu im Wind, zu nichts mehr nütze. Also Spreu müsste, wenn mich mein geringes landwirtschaftliches Wissen nicht im Stich lässt, der Abfall sein, der entsteht, wenn man Korn drischt. Das ist zu nichts nütze. Das wird verbrannt. Und ich habe das sogar selbst in den Ferien vor etwa 60 Jahren am Land erlebt, wie das so ist. Also, ich weiß, wovon ich rede. Also so werden Leute sein, die sich nicht an Gottes Gebote halten, die Gott links liegen lassen. Ihr Weg wird vergehen. Ein Leben ohne Gott ist genauso viel wert wie dürres Laub. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, hat kein besseres Leben als ich, auch wenn das manchmal so aussieht. Genau genommen hat er gar kein Leben. Denn Jesus sagt, ich bin das Leben. Und wir stellen fest, wahres, erfülltes Leben gibt es nur bei Jesus. Also dieser Vers 4 zum Beispiel, nicht? Der soll uns dankbar machen, dass wir Gott kennen dürfen. Und soll uns antreiben, ihm ähnlicher zu werden, damit wir ein Baum am Wasser sind, bleiben und nicht zu dürrem Laub werden. Sollte uns dazu motivieren, anderen Menschen zu diesem Leben als Baum zu verhelfen. Also es geht nicht nur um uns, sondern wir haben ja Mitmenschen. Wir wollen denen auch zu dem Leben als Baum verhelfen und sie davon zu erlösen, dürres Laub sein zu müssen. Schaut euch einmal an, wie viele Menschen hier auch an unserem schönen FEG-Gebäude auch an Wochentagen vorbeigehen, die Jesus nicht kennen, die keine Ahnung haben, was es mit Gottes Geboten auf sich hat. Und das ist unsere Aufgabe, diese Menschen mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu bringen, ihnen den Weg zum Leben zu zeigen. Gottlosen sind weder gut gepflanzt, noch fruchtbar, noch bleibend und noch sind sie glückselig. Und darum sagt uns der Psalmist in Vers 5, darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Im Vers 6 lesen wir, der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist ja eigentlich der Kernvers von den 6 Versen. Gott kennt den Weg der Gerechten. Wenn Gott etwas kennt, dann liebt er es. Und wenn Gott etwas liebt, dann schützt und begleitet er es. Und Gott, wenn Gott begleitet, dann korrigiert er auch, wenn nötig, damit schlussendlich bei allem Frucht für Gott gebracht wird. Vom Weg der Gottlosen wird nicht gesagt, dass Gott ihn kenne. Also natürlich weiß Gott von ihm, oder? Weil er ja allwissend ist, nicht? Weil kein Geschöpf sich vor Gott verbergen kann. Aber er begleitet diesen Menschen in keiner Weise. Dessen Lebensweg vergeht oder führt ins Verderben. Und das ist die Konsequenz aus allem. Das sind die beiden Lebenswege. Kennen oder vergehen. Welchen Weg sollen wir gehen? Der Psalm weist nicht auf die Art dieser beiden Wege hin, als seien das einfach Alternativen oder gleichwertige Alternativen, wo man sich ja das eine oder das andere vorstellen kann. Oder? Also das sind keine, aus dem Psalm heraus, keine ernsthaft zur Diskussion stehenden Alternativen, Existenzmöglichkeiten. Im Grund genommen ist der zweite Weg kein begehbarer Weg. Er wird vergehen. Er ist eine Sackgasse. Während der andere Weg ins glückliche und wirkliche Leben führt. Alles im Psalm 1 konzentriert sich auf den Weg des Gerechten, welcher unter diesem Freuderuf steht, glücklich zu preisen ist, dessen Leben gelingt. Wer möchte das nicht? Es geht einfach um die Grundsatzentscheidung für das Richtige, das Gute. Darf ich persönlich werden? Welches ist dein Weg? Ich habe zu Beginn habe ich euch zwei frohe Nachrichten mitgeteilt. Nicht? Diejenigen, die den Weg mit Jesus Christus bereits gehen, die konnten sich, das war meine Idee, in dieser Predigt zurücklehnen und sagen, ja, Amen. Ja, trifft auf mich zu. Aber die zweite Nachricht war ja für die, die das noch nicht getan haben, für die zeigt der Psalm 1 den Weg, der nicht ins Verderben führt. Hast du die richtige Entscheidung getroffen? In Jesu heiligem Namen. Amen. Okay, er hat ein paar Pannen gegeben, aber ich hoffe, das hat den Inhalt nicht verfälscht. Wir stehen auf zu dem Gebet, das uns der Herr selbst gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.